Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Anja Lerz, ich komme vom Brendo Verlag und ich darf hier auf der Lesebühne Religion heute als ersten Programmpunkt einen Preis verleihen. Das freut mich sehr, denn Preise zu verleihen, das ist etwas, was man nicht alle Tage tut. Und das ist auch für mich eine besondere Ehre, hier zu sein und einen zukünftigen Autor, einen Autor, mit dem wir in Zukunft gerne zusammenarbeiten möchten, auszuzeichnen. Der Brendo Verlag verleiht den C.S. Lewis Preis einmal im Jahr für ein Romanprojekt, das sich in einer ganz besonderen Weise mit dem christlichen Glauben auseinandersetzt. Themen, Werte und Fragestellungen, philosophische Hintergründe, Ideen, Spinnereien sollen zum Tragen kommen und sollen in einer ganz besonderen Art und Weise vermittelt werden. Insbesondere in einer Art und Weise, die unterhaltsam ist, die spannend ist, die qualitativ auf einem Niveau ist, dass man sagt, wow, das hat man nicht so oft gesehen. Der Preis hat seinen Namen von C.S. Lewis, einem Autor, der im 20. Jahrhundert genau das verkörpert hat. Er hat theologische Sachen geschrieben, er hat aber auch in der Belletristik die christliche Literatur sehr geprägt. Er hat neben Werken, in denen es um Fragen des christlichen Lebens ging, wie Dienstanweisungen an einen Unterteufel, in der Fantasy und in der Science Fiction Meilensteine gesetzt mit Werken wie Narnia, die Chroniken von Narnia, die vielen bekannt sind, oder auch der Perelandra-Trilogie, in der ein Experiment angestellt wird. Was wäre denn, wenn? Was wäre denn, wenn die christlichen Werte auch in einem anderen Universum gültig wären? Was wäre, wenn sich diese Erlösungsgeschichte auch ein andermal zugetragen hätte? Die Jury tritt in der Regel bei der Frankfurter Buchmesse zusammen und setzt sich zusammen aus Christian Rendel, einem Übersetzer, C.S. Lewis-Kenner und Autor, aus Fabian Vogt, auch Autor, Stefanie Ramsberger und dem Herrn Steinacker, der unser Urgestein im Verlag ist. Der hat den Verlag lange Jahre geleitet und ist bestens vertraut mit der christlichen Literatur. Das Besondere an C.S. Lewis' Zugang zur Literatur ist ganz sicher, dass er Leute mit einlädt, in andere Welten zu tauchen. In andere Welten, die jenseits unserer liegen, die auch jenseits unserer Denksperren und Grenzen liegen. Dabei geht er nicht nur allegorisch vor, also man kennt die Chroniken von Narnia vielfach auch als eine Nacherzählung von christlichen Themen. Er taucht auch in Gebiete ein, auf eine Art und Weise, die man so vorher nicht kannte. Er denkt weiter, er macht Vorschläge und er spricht Leute an, indem er Experimente anstellt. Und das ist, denke ich, genau das, was bei unserem Romanprojekt, das wir dieses Jahr mit dem C.S. Lewis-Preis auszeichnen, ein wichtiges Element ist. Das ist jedenfalls das, was die Jury überzeugt hat, wo wir alle gesagt haben, da ist mehr dahinter, da wollen wir mehr von lesen, das ist spannend. Wir haben das Romanprojekt in einem Stadium ausgezeichnet, als noch nicht so, also es ist noch nicht so ganz klar, wie das fertige Buch dann aussehen wird, aber wir können sehen, dass wir uns in eine Sesselsituation begeben möchten, wo wir der Erzählerstimme weiter lauschen wollen und herausfinden möchten, wie geht es weiter. An dieser Stelle möchte ich den Herrn Pirling auf die Bühne bitten, denn ihm gebührt heute die Ehre, der hat den Preis gewonnen. Ja, Herr Pierling, Sie sitzen sonst auf der anderen Seite des Schreibtisches, sind Lektor und Herausgeber und Sie wohnen mit Ihrer Familie in München. Soweit korrekt?
Ja, das ist richtig. Ich komme aus München und bin dort Lektor im Heine Verlag und sitze sonst eben, wie gesagt, auf der anderen Seite des Schreibtisches und bekomme die Manuskripte vorgelegt. Genau.
Da kennen Sie unser aller Lektorenleid, dass unsere Arbeit zu 90% daraus besteht, Projekte nicht zu machen.
Leider ja, leider ja. Umso mehr bin ich natürlich dankbar, dass es jetzt in meinem Fall nicht so gekommen ist.
Ganz genau. Und das merkt man Ihrem Projekt auch an. Also Sie haben ein, ich glaube, Sie haben strenge Kriterien, die Sie an sich selbst anlegen. Können Sie die mal schildern? Also ist das so, dass man das Gefühl hat, ja, wenn ich das jetzt nochmal bearbeiten müsste, was würde ich dann da ändern?
Naja, also eigentlich sind es ja drei große Gründe, weswegen ich eigentlich sehr, sehr demütig bin, dass ich jetzt hier diesen Preis überhaupt verliehen bekomme, weil es ja auf der einen Seite mit dem Namen C.S. Lewis ein großes literarisches Erbe verbunden ist. Und es ist natürlich auch eine große Herausforderung an mich als Autor, sich dem zu stellen und zu sagen, wage ich das überhaupt in gewisser Weise in solche Arten von Fußstapfen zu treten? Dann ist es natürlich von Ihnen als Verlag auch eine, ein Vorschuss, dass Sie ja eben dieses Projekt in so einem frühen Stadium auszeichnen, wo ich jetzt auch merke, okay, das soll natürlich auch gut und schön werden und da bin ich selber gespannt, wie Sie sagen, wie sich dieser Roman nach Ende hin gestalten wird. Und dann zum Dritten, ist es natürlich auch die Herausforderung von mir selbst als Lektor, weil man, wenn man so lange die Texte von anderen bearbeitet hat, geschliffen hat und anderen Autoren geholfen hat, aus einem rohen Teigklumpen sozusagen das Buch zu formen, dann weiß man zwar selber gewisse Handgriffe, aber möchte natürlich auch nicht darunter zurückfallen, sondern genau. Insofern bin ich selber gespannt, wie sich das jetzt gestalten wird, bin aber ganz froh und guter Dinge und freue mich sehr auf das weitere Schreiben an diesem Roman.
Super, wir freuen uns auch. Und das ist jetzt die Stelle, an der ich Ihnen herzlich gratulieren darf.
Dankeschön.
Das ist die Siegerurkunde. Im Namen der Jury und des Brendo Verlags gratuliere ich Ihnen herzlich zu Ihrem Literaturpreis, dem C.S. Lewis-Preis 2016.
Vielen, vielen Dank. Es ist mir eine große Ehre.
Ich würde Sie gerne bitten, uns ganz kurz zu erzählen, um was es denn geht in Ihrem Buch.
Gerne. Es geht um die Geschichte, also es ist ein Roman, der spielt in einer fernen Zukunft, die wir jetzt nicht genau beziffern können, und es ist die Geschichte eines Mannes, der sich eigentlich auf drei Suchen begibt. Auf der einen Seite sucht er nach einer Frau, die er zweimal begegnet ist und die ihn so beeindruckt hat, dass er sie unbedingt näher kennenlernen will, und diese Suche führt ihn quer durch die bewohnte Galaxie. Gleichzeitig ist diese Suche aber auch eine Auseinandersetzung mit seiner eigenen Suche nach seiner Vergangenheit, denn er lebt in einer Welt, in der die Religion komplett verboten wurde. Und jetzt muss er sich damit auseinandersetzen, dass nicht nur sein großer Freund und Mentor, ein alter Universitätsprofessor, ein rätselhaftes Erbe hinterlassen hat, sondern auch, wie er dazu steht und was eigentlich der Grund gewesen sein mag, warum dieses Religionsverbot erlassen wurde und wie die Menschen leben und ob es nicht vielleicht, und das ist die dritte Suche, eine Gruppe von Menschen gibt, die möglicherweise ohne Religion immer noch zu glauben gelernt haben. Und wie das aussehen könnte, das ist die Suche, auf der er sich begibt.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Wie sind Sie auf die Idee dazu gekommen? Gab es einen Anlass? Gab es literarische Vorbilder? Gab es einen persönlichen Moment, der Sie dazu inspiriert hat?
Ja, auf jeden Fall. Also zwei Sachen haben mich sehr inspiriert dazu. Das eine ist, was mich immer noch tief beeindruckt, ist ein Brief, den Dietrich Bonhoeffer, der evangelische Theologe und Denker, der in der NS-Zeit eingekerkert wurde und schließlich auch von den Nazis erschossen wurde. Er hat aus dem Gefängnis Briefe an seinen besten Freund geschrieben und in einem dieser Briefe setzt er sich mit der Frage auseinander, wie die Zeit, in der er lebt und in der wir heute leben, eigentlich so geworden ist. Und er stellt diese ganz tiefgreifende Frage an seinen Freund Eberhard. Wir gehen eigentlich einer vollkommen religionslosen Zeit entgegen. Die Menschen, so wie sie heute sind, können nicht mehr so religiös sein, wie es vor 200, 500 Jahren einmal war. Und jetzt stellt er die Frage, wie sieht aber christlicher Glaube in einer religionslosen Zeit aus? Gibt es das überhaupt? Und wie könnte das aussehen? Und diese Frage hat mich nicht mehr losgelassen, denn ich glaube, sie ist immer noch heute sehr aktuell und aktueller denn je. Und ich dachte mir, als Science-Fiction-Lektor ist eins, was ich gut kann, ist das Zeitrad kräftig nach vorne drehen und weit in die Zukunft denken und sagen, wie Sie schon angeregt haben, was wäre, wenn? Was wäre, wenn wir wirklich in einer Zukunft leben, in der Religion, Religiosität in allen Erscheinungsformen aufgehört hat zu existieren? Und wie sähe dann möglicherweise ein Glaube aus, der es trotzdem geschafft hat zu überleben, eine Beziehung zu Gott zu haben? Das interessiert mich daran, das ist ein sehr extremes Denkbeispiel sozusagen, aber das möchte ich mit meinem Roman erkunden eigentlich.
Und wie sind Sie da drauf gekommen, das beim C.S. Lewis-Preis einzureichen? Ich meine, das sind, man geht ja immer ein bisschen vorsichtig mit seinem Text und mit seinen Plänen. Man vertraut sich damit nicht jedem an. Wie genau oder was war für Sie der Reiz, sich beim Lewis-Preis zu bewerben?
Also zuallererst ist sicherlich der eine große Reiz, dass mich mit C.S. Lewis und vor allen Dingen mit seinem Schreiben und Denken schon sehr, sehr lange sehr viel verbindet. Also ich weiß, dass ich als Kind auf einer Freizeit, ich komme aus Dresden und es war damals noch zu Zeiten des Ostblocks und wir waren in einer Freizeit in Ungarn und da haben sie uns eine Geschichte vorgelesen und ich wusste nicht mehr, von wem sie war, ich wusste nicht mehr, wie es war, ich wusste nur, das war eine fantastische Welt und da gab es einen sprechenden Esel und das war alles ganz verrückt und diese Bilder sind mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und später bin ich dann über C.S. Lewis und Narnia gestolpert und dachte, ach, das ist das. Und habe natürlich alles sofort verschlungen und habe alles Weitere verschlungen, was er geschrieben hat und bin dann auf seine nicht erzählerischen Schriften gestoßen, die mich tief beeindruckt haben. Und die, muss ich auch sagen, mein Denken und Glaubensleben stark geprägt haben. Diese Freiheit, unbequeme Fragen zu stellen an den Glauben, aber auch an die, die den Glauben angreifen und einfach mit einer Selbstverständlichkeit alles zu besprechen und zu durchdenken. Und als ich dann letztes Jahr mitbekommen habe, dass wieder dieser Preis ausgeschrieben ist, da war eigentlich der Auslöser, dass mein Bruder und ich vor einem Jahr hier in Leipzig gesessen haben, abends in einer verrauchten Kneipe und uns quasi Romanideen auf den Tisch geschmettert haben. Und das hat mich eigentlich so ein bisschen ermutigt zu sagen, na gut, why not?
Ja, also da würde ich sagen, sind Sie in bester Gesellschaft. In verrauchten Kneipen Romanideen auf den Tisch zu schmettern, das haben Tolkien und Lewis ja auch gemacht. Da hat sich der Tolkien die Vergangenheit eingefangen und den Herrn der Ringe geschrieben und C.S. Lewis eben die Zukunft gezogen und sich dem Perelandra-Epos zugewandt. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, wir freuen uns auf alles, was da kommt.
Mich auch.
möge die Fiction nicht so sehr in der Zukunft liegen für uns. Ein Erscheinen im nächsten Jahr. Und würden jetzt gerne was von Ihnen hören, den Einstieg.
Sehr gerne. Moment. So, wie es immer so ist, das ist alles noch in einem sehr rohen Zustand, aber dies ist der Anfang. Jetzt, ein Augenblick im Herzschlag des Universums, ein Punkt im Gefüge der Zeit. Es gibt keine Veranlassung, diesen Punkt näher zu bezeichnen, lediglich das unmerkliche Funkeln, mit der er aus dem Meer des Möglichen auftaucht, sich ins Geschehen kleidet und dann in die Vergangenheit zurücksinkt, giftige Gestalt. Jetzt sieht gerade eine alte Frau aus dem Fenster ihrer Arbeiterbehausung. Vor ihr breiten sich Etagen im Dämmerlicht des Tanaka-Doppelgestirns aus, fahl das Licht durch die aufreißende Wolkendecke. Es ist kühl geworden. Die Iris-Schirme der Frau sind fast genauso alt und gebrechlich wie sie selbst und so filtern violette Schimmern der oberen Atmosphärenschichten nicht mehr vollständig heraus. Grell flimmert es am Rand ihres Sichtfelds. Schmerzlich schön sind diese Sonnenuntergänge zum Ende der Erntesaison. Und mit schwerem Herz hat sich die alte Frau nun an das Kommende zu denken, an das, was zu tun, an das, was sie auch noch die letzte Kraft ihres alten Verstrebens kosten wird, ganz abgesehen von den vielen Leben anderer Menschen, die der Kommende aufschen wird, so wie Teeblätter vom Strauch gerissen werden. Sie ist bereit. Die Frau seufzt, dreht sich um und geht mit langsamem zurück an den Tisch des gemeinschaftlichen Speisesaals. Die anderen, jüngeren, blicken zu ihr auf. Eine von ihnen nickt der Alten stumm zu. Sie alle. Jetzt erreichen der tiefer gelegenen Labortrakte auf der Forschungsstation H3708 Beta die Populationsprobe 172, einer Bakterio-Intikultur, das kritische Stadium. Kritisch insofern, als ich im Zeitpunkt in dem Probentank die sämige Masse von mikroskopischen Nanos in ein brodelndes Gemisch verwandelt, auf dem aus einmal fraktale Muster an die Oberfläche steigen und sofort wieder zu einem schwarzglänzenden metallischen Brei zerfließen. Die Sensoren registrieren erhöhte Tätigkeit, überall in der Nähe den Tank hineinragenden Sonden bilden sich neue Strukturen im Gemisch der Technophagenkultur. Ein junger Laborassistent namens Steve Kisuli Ramachandra, Doktorand und Stipendiatsempfänger, Debitkontostand minus 72.863 Dollar, wird an seinem Neuroscreen kurz angepingt. Wird die Logbucheinträge des Tanks 172 als normal und lässt Sekunden später seine Aufmerksamkeit wieder zur Real-Life-Übertragung Graf Lacrosse-Endspiels vom benachbarten Sternsystem gleiten. Dabei geht ihm das Probe 172 ungleich Hunderttausenden ähnlich verlaufenden nun eine Abweichung vom üblichen Entwicklungsmuster zeigt. Starke, ungewöhnliche, selbstreferenzielle Kommunikationsmuster in sich und die Bewegungen der Population lassen plötzlich ganz neue Muren erkennen. Kreise, Blasen, verästelte Schneeflockenkristalle, hexagonale Stabformationen, ineinander fließende Wellen steigen auf, zerfallen und versinken wieder, nur um noch als komplexere Form wieder aufzuerstehen. Die Geburt einer künstlichen Intelligenz dritter Ordnung geht in die an Steve völlig unbemerkt vorüber. Jetzt wandert eine kleine, eine von Milliarden Nachrichtensonden durch den Sagittarius-Carina-Arm der Galaxis. Der Korpus der Sonde ähnelt einem Kürbis mit Flügeln. Einem kugelförmigen Druckbehälter hängt hinten ein Service-Modul, vollgestopft mit Tanks und Steuerelektronik für den Langstreckenantrieb und einem kleinen Feststoffbrenner für spontane Kurskorrekturen. Alles in allem ist die Sonde nicht größer als ein handelsüblicher Toaster. Im Moment hat die Beschleunigungskurve ihren Gipfelpunkt erreicht und die Elektronik schaltet den Schub ab. Die Sonde, fliegt nun mit beinahe 3% der Lichtgeschwindigkeit, was aber weder ihr bewusst ist, da sie über keine höhere KI verfügt, noch für irgendwen feststellbar ist. Denn um ihre Geschwindigkeit zu ermitteln, müsste sich ein in Bezug auf die Sonde im Stillstand befinden, um ihre Bewegung am Beobachter vorbei der lokalen Beobachterzeit zu messen. Leider befindet sich von ca. 3 Lichtstunden nichts, was in irgendeiner Form als Beobachter herhalten könnte. Die Sonde fliegt also unbeobachtet relativ schnell in Richtung S. Das ist zwar extrem schnell, aber bedauerlicherweise nicht schnell genug, damit die mehrfach verschlüsselten Datenpakete noch rechtzeitig die Militärbehörde der Präfektur Eta Ceridani III erreichen werden. Das wird zur Folge haben, dass eine Flotte von Fangschiffen des Cygnus-Konklave in etwa nahezu ungehindert eintreffen, durch das Eta Ceridani-System flügen, etwa 3 Millionen Bürger der Präfektur gefangen nehmen und anschließend kybernetisch assimilierte entsorgen werden. Über die genauen Zahlen wird unter den Historikern weit Jahrzehnte Uneinigkeit herrschen. All dies kann die kleine Sonde nicht wissen. Sie weiß nicht einmal, dass sie es nicht weiß. Das Einzige, was die Sonde weiß, die nun aufhören muss, Wasserstoffionen auszustoßen, um irgendwann in der Zukunft rechtzeitig zu spät zu kommen. Jetzt existiert eigentlich gar nicht. Denn das Wunder der Gleichzeitigkeit, eine mathematische Illusion, gesponnen aus dem feinen Garn des Raumzeitkontinuums, eine Illusion, die längst in einzelne Areale zerrissen wurde, Zeiträume, innerhalb derer sich der stellare Mensch um den Traum der Gleichzeitigkeit drängt wie Schafe, die ihren Hirten verloren haben. Im ganzen bewohnten Universum gibt es allerdings nur 11 Personen, die sich dessen vollständig bewusst sind. Vielen Dank.
Ich würde sagen, wir wissen jetzt, dass da gleich noch mächtig was aufkommt. Ich danke Ihnen, Herr Pilling.
Sehr gerne, ich danke Ihnen.
Wir freuen uns auf das nächste Jahr, auf die Arbeit mit Ihnen. Und wir freuen uns im Übrigen auch auf weitere Anwärter für den C.S. Lewis-Preis. Informationen dazu gibt es im Internet unter www.cslewis-preis.de. Dazu können Sie mir stellen, gerne auch dem Herrn Pilling, der weiß ja jetzt, wie es geht. Und ja, dann sehen wir uns nächstes Jahr zur gleichen Zeit wieder hier. Bis dahin. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.